Schönen guten Abend, Freunde. Ihr seht, unsere Band hat sich heute ein bisschen verändert. Der Frank ist krank, der Lutz ist in dem Kibbutz, aber der Andi ist im Landi. Der Andi ist heute schnell noch eingesprungen. Schön, dass du mitmachst. Gut, dass du da bist. Schön. Und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch. Ich wünsche euch Gottes Segen zu diesem Gottesdienst. Ich möchte mich als erstes bedanken für die Kollekte vom letzten Mal. Es war so, wie ich es geahnt habe, das ist immer die niedrigste Kollekte in der ganzen Zeit, weil die nämlich für uns selber ist. Der Jugendgottesdienst kann weitergehen. Ich danke euch, Leute. Schönen Dank. Das war die letzte Kollekte. Und jetzt möchte sich mal jemand bedanken für andere Kollekten, die ihr zu anderer Zeit gegeben habt. Das ist die Annette, die hier unten in diesem Rollstuhl sitzt. Die hat noch nie durch ein Mikrofon geredet. Das ist sowieso schon eine Schwierigkeit. Und sie hat auch sonst einige Schwierigkeiten. Ich bitte euch, dass ihr zuhört. Und die Susanne, die wird dann helfen und übersetzen. Annette, bist du startfertig? Es kann losgehen.
Ich musste Annette erstmal helfen. Ihr habt sie sicher schlecht verstanden. Sie hat sich vorgestellt, sie ist 25 Jahre alt, wohnt in Markleberg bei Leipzig. Und sie ist Spastikerin, hat Adipösen, das sind ausfahrende Bewegungen, die sie nicht selber steuern kann. Ich möchte euch jetzt noch einiges zu den Behindertenrüstzeiten erzählen, die regelmäßig veranstaltet werden im Raum Sachsen. Wir waren dieses Jahr zusammen in Saran zu einer Rüstzeit und ich lese euch jetzt mal vor, was wir dort machen und was daran wichtig ist. Bei Annette ist es so, dass sie sehr viel Hilfe durch ihre Eltern immer erfahren hat. Anderen Behinderten geht es da wesentlich schlechter als ihr. Bisher gab es nämlich kaum Möglichkeiten für so Schwerbehinderte wie sie, am normalen Leben teilzunehmen. Deshalb sind die Behindertenrüstzeiten, die von den Landeskirchen in der DDR organisiert wurden, für viele eine große Hilfe gewesen. Vor allem für die, die in Heim leben, war es oft die einzige Möglichkeit, einmal im Jahr herauszukommen. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie es auf eine Rüstzeit zugeht, möchte ich ganz kurz den Tagesablauf schildern. Jede Rüstzeit steht unter einem Hauptthema und an jedem Vormittag wird dazu eine Bibelarbeit gehalten. Außerdem nehmen wir uns sehr viel Zeit zum Singen. Die Nachmittagsgestaltung ist je nach Wetter und Umgebung unterschiedlich. Sie reicht vom Badengehen über Stadtbummel machen bis zu abenteuerlichen Spaziergängen. Am Abend sitzen wir dann zusammen, um über aktuelle Themen zu reden. Zum Programm jeder Rüstzeit gehört der bunte Abend, an dem wir uns so richtig beim Spielen und Lachen öffnen. Höhepunkt jeder Rüstzeit ist immer der Tagesausflug, besonders jetzt, da man überall hinfahren kann. In diesem Jahr waren wir in Dänemark. Es war eine ganz besondere Sache. Ab Warnemünde sollten wir mit der Autofähre fahren. Leider wurden wir so schlecht eingewiesen, dass wir ganz am Ende des Schiffes standen, weit weg von dem Aufzug, der die einzige Möglichkeit für uns bot, an Deck zu kommen. Das hätte bedeutet, 2 Stunden im Miet der Autos zu stehen und kein bisschen Ostsee zu Gesicht zu kriegen. Mit den Rollstühlen durch die eng stehenden Autos zu kommen, war aber nicht drin. Aber für Behinderte lässt sich fast alles möglich machen. Man muss nur Einfälle und Mut haben. Vor staunenden Leuten wurden die Rollstühle und die dazugehörigen Menschen über die Autodächer bis zum Aufzug gehievt. In Dänemark haben wir uns dann noch den Safari-Park in Maribo angesehen, wo die Tiere direkt bis ans Auto rankamen. Das haben einige noch nie erlebt und das war wirklich ganz toll. Und dann haben wir uns noch eine kleine Stadt angeguckt und sind abends sehr erschöpft ins Bett gefallen. Für Annette war es in diesem Jahr das 9. Mal schon, dass sie zu solch einer Rüstzeit gefahren ist. Viele Leute haben durch diese Rüstzeiten von Jesus gehört und Vertrauen zu ihm gefasst. Einige ließen sich während dieser Zeit taufen oder konfirmieren. Sogar Hochzeiten fanden schon statt. Aber im Moment gibt es auch einige Probleme. Bei jeder Rüstzeit wird für einen Behinderten mindestens ein Helfer gebraucht. auf. Aber leider werden es immer weniger, die mithelfen können. Das liegt vor allem daran, dass die Betriebe keine Freistellung mehr geben. Das zweite Problem ist, dass für die Behindertenarbeit ständig Geld gebraucht wird. Um ein Weiterleben der Rüstzeitheime zu garantieren, müssen die Tagessätze schon erhöht werden. Wir sind immer für Spenden dankbar. Innerhalb dieser Jugendgottesdienste wurde schon für uns gesammelt und wir möchten uns ganz herzlich dafür bedanken. Wer sich für diese Arbeit interessiert und vielleicht auch mal als Helfer mithelfen möchte, kann nach dem Gottesdienst zu uns beiden kommen oder kann auch hinter zum Büchertisch gehen. Dort sind Informationszettel, wo die Termine für das nächste Jahr draufstehen und auch die Verbindungsadressen draufstehen, und zwar von der Roswitha Körner und dem Peter Popp, die Leiter der Rüstzeiten sind und die euch auch ganz herzlich grüßen wollen.
Sehr schön, danke. Ihr wisst jetzt, was mit eurem Geld passiert, was wir hier einsammeln. Und Annette, wir danken dir, ihr habt uns einen guten Dienst getan. Dankeschön. So, jetzt sage ich euch, worum es heute geht. Wir wollen ja heute auch wieder eine Kollekte einsammeln. Wir sammeln heute für ein Kinderheim in Rumänien. Und zwar geht es um Folgendes. Seit 2 Jahren gibt es junge Menschen, die dorthin fahren, dort leben und dort in einem Kinderheim arbeiten. Das sind junge Leute aus dem Bezirk Bautzen. Die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung hinter sich. Und die haben sich gesagt, es genügt nicht immer mal nur nach Rumänien was hinzubringen. Es müssen auch Leute dort sein, die mit den Kindern leben und sie lieb haben. Die sind in einem Kinderheim, da sind 500 verwaiste Kinder drin im Alter von 3 bis 18 Jahren. Die haben Schlafräume, da sind 20 bis 30 Kinder in einem Schlafraum. Manche Kinder schlafen in einem Bett zusammen. Viele von denen sind Bettnässer, viele sind krank. Die sind immer schlecht gekleidet, es ist schlecht geheizt. Die haben Ausstärk, Läuse, Pilz und was weiß ich alles. Schlechte hygienische Verhältnisse. 90% der Betreuerinnen haben niemals irgendeine Ausbildung bekommen, eine pädagogische oder psychologische. Die regieren dort nur mit einem Knüppel und so weiter und so fort. Und nun sind also 6 junge Menschen seit 2 Jahren, die werden jedes Jahr ausgetauscht, dort. Die bekommen ein Monatsgehalt von 325 Mark. Dafür arbeiten die dort und leben, um mit den Kindern Kontakte aufzunehmen. Die haben inzwischen schon erreicht, dass die Prügelstrafe dort abgeschafft worden ist. Damit sie einfach mal Menschen kennenlernen, die da sind für sie und die sie lieb haben. So. Und diese 325 Mark, die müssen jeden Monat für die 6 aufgebracht werden und ja noch ein bisschen mehr Versicherung und was dazu kommt, das sind also etwa 450 Mark. Und Gerhard Schöne hat zum Beispiel die Patenschaft für einen so einen jungen Mann übernommen. Der zahlt das ganze Jahr. Wir suchen noch mehr solche Leute. Heute Abend bei der Kollekte. Und ich bitte euch, wenn ihr rausgeht, dass ihr an dieses Kinderheim denkt und dass ihr uns helft, dass wir die Arbeit dieser jungen Leute dort bezahlen. Das sind ja im Monat immer über 4.000 Mark. Ich bitte euch, dass ihr ein wirkliches Opfer gebt. Es geht darum, die Arbeit dort weiterzuführen, abgesehen davon, dass wir natürlich dann auch Spielzeug, Geschenke, Arbeitsmittel und so weiter dort runterschaffen wollen. Und die haben wir dort in dem Krankenhaus nichts. Ich finde das wunderbar, dass es junge Menschen in unserem Land gibt, die sagen, ich pfeife mal auf das große Geld und ich mache mal ein Jahr lang was im Monat für 325 Mark. Aber ihr, die ihr hier seid und die ihr Geld verdient, ich bitte euch, helft uns und helft diesen jungen Leuten. Danke. So, das war die Kollekte. Nächster Punkt, Kinderbetreuung ist wie immer vor der Predigt. Könnt ihr euch melden, da drüben dann bei Freund Vogel, die sich um die Kinder kümmert. Der nächste Gottesdienst ist im April. Wir treten in die Winterpause ein. Ich möchte jetzt nochmal, Reklame machen, mache ich ja sonst nie, aber für Idee tue ich ja alles. Wer dieses Heft noch nicht hat, das ist das Informationsblatt der evangelikalen Christen, das auflagenstärkste Informationsblatt, was wir in Deutschland haben. Da hinten könnt ihr solche Exemplare einsehen. Die letzte Nummer ist hochinteressant. Da war nämlich das letzte Mal ein Reporter hier von denen, der hat über unseren Jugendgottesdienst 2 Seiten hier geschrieben. Also unter Sächsischer Sonntag, der hat das nicht drauf. In 20 Jahre Jugendgottesdienst in Sachsen ist da mal eine Zeile zu veröffentlichen. Aber Idea bringt's. Idea bringt alles. So, ich mache Werbung für dieses Blatt. Und wer es abonnieren will, 6,50 Mark pro Monat, der kriegt außerdem noch ein Bibelatlas und ein Bibellexikon geschenkt. Könnt ihr euch da hinten angucken. So, auf euren Plätzen habt ihr gefunden ein Plakat, Brot statt Böller. Lest das, nehmt es mit, hängt es in euren Gemeindekasten, richtet euch danach, dass dieses blödsinnige Böllergeschieße aufhört und ihr Menschen helfen mit dem Geld und Hunger. Freunde, es sind Fragen im Kasten gewesen. Da hinten steht der Fragekasten. Steht ja hoffentlich da wieder heute. Also Fragekasten könnt ihr reinwerfen. Ich beantworte die. Ich muss zu der letzten Fragenbeantwortung von mir sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe eine Frage unkorrekt beantwortet. Da bin ich gefragt worden, ob Kinderdörfer von Waldorfleuten gemacht werden. Da habe ich gesagt, meines Wissens nicht. Ich bin aber belehrt worden, dass auch Kinderdörfer von Waldorfleuten gemacht werden. Und dann bedeutet das natürlich, dass das für uns Christen keine Möglichkeit der Mitarbeit gibt. Also ich war einfach schlecht informiert. So, folgende Frage. Eine frühere Christin, die ist von Gott wieder weggekommen, interessiert sich jetzt brennend für indianischen Schamanismus. Hauptgrund dieser tragischen Entwicklung war wahrscheinlich fehlende Gemeinschaft mit anderen reiferen Christen. Vielleicht könntest du nach jeder Predigt Hinweise auf Jugendstunden, Bibelkreise und so weiter geben, in denen dann die notwendige Nacharbeit geleistet werden könnte. Also Leute, das kann ich leider nicht. Nacharbeit ist in allen Gemeinden möglich und ich kann nicht einzelne besonders herausheben. Ich kann nur sagen, wer sich in diesem Gottesdienst oder irgendwo bekehrt, der soll nicht als Christ leben, er kann auch nicht als Christ alleine leben, sondern er soll sich eine Gemeinde suchen. Und wer das nicht schafft, der kann sich gerne an mich wenden, da will ich das vermitteln. Aber irgendwelche Ansagen nach jeder Predigt hier machen, das ist ausgeschlossen. Nächste Frage. Was sagst du zu dem Heiligenkult und der Marienanbetung der Katholiken? Ist das eine Art Götzendienst? Ja, das ist Götzendienst. Ich gebe als Antwort das, was unsere lutherische Kirche in ihren Bekenntnisschriften dazu sagt. Sie sagt, für Anbetung von Heiligen oder der Maria gibt es keinen biblischen Grund. Wer sowas macht, nimmt Christus die Ehre und treibt öffentliche Abgötterei. Das ist die Lehre unserer Kirche. Lieber Theo, wir möchten gerne wissen, was du von Akupunktur und Yoga als medizinischen Behandlungsmethoden hältst. Also Yoga scheidet aus, ist eine heidnische Religion, damit können wir Christen nichts zu tun haben. Aber es gibt ja zum Beispiel, wenn man autogenes Training lernt, gewisse Vorstufen. Also zum Beispiel, meine Arme sind ganz schwer, ich bin ganz ruhig, beide Beine sind ganz schwer, ich bin ganz ruhig, Herz schlägt ganz ruhig und gleichmäßig, ich bin ganz ruhig und so. Also diese Übung, die mache ich zum Beispiel seit 14 Jahren, seit ich den Herzinfarkt hatte. Und das mache ich mittags, diese Übung, genauso wie ich früh nach dem Aufstehen meine Kniebeugen mache. Und ähnlich ist das auch mit der Akupunktur. Also Leute, man muss doch mal zugeben, es hat auch schon vor Christus richtige medizinische Erkenntnisse gegeben und es gibt ja auch in anderen Kulturbereichen außerhalb von Christus wichtige medizinische Erkenntnisse. Nur, dass die Menschen vor Christus, außerhalb der Kirche, die Medizin immer irgendwie religiös begründet haben. Der Medizinmann ist eben immer ein religiöser Handling gewesen. Aber wenn ich jetzt eine richtige medizinische Erkenntnis ohne den religiösen Rahmen übernehme, dann ist das doch vollkommen okay. Und sobald irgendwas Religiöses reinspielt, ist es eben nicht mehr okay. Du musst also, wenn du dich zum Beispiel zum Arzt, zur Akupunktur und Behandlung ergibst, dich vorher erkundigen, wer das ist. Am besten ist es ein Christ. Wenn der aber religiöse Praktiken bei so einer Behandlung mitmacht, dann kannst du dich dieser Behandlung nicht unterziehen. Also ich habe dir jetzt meine ganz persönliche Meinung gesagt und ich muss dazu sagen, dass ich mich in Sachen Akupunktur immer ein bisschen unsicher gefühlt habe. Und für den Fall, wenn man sich unsicher fühlt, da gibt die Bibel eine ganz sichere Anweisung. Römerbrief, Kapitel 14. Selig ist, wer sich selbst kein Gewissen macht bei dem, was er für richtig hält. Wer aber dabei zweifelt, der ist gerichtet. Denn es geht nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Also im Zweifelsfall, wenn du zweifelst und dein Glaube nicht stark genug ist, dann lass es sein und tu es nicht. Lieber Theo, unsere Frage, wie sollte man sich als Christ zur Evolutionstheorie stellen? Ja, kritisch, ablehnend. Also es heißt in der Bibel, das ist der erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein Glaubenssatz, der ist nicht zu beweisen. Und Leute, die das nicht glauben wollten, die haben einen neuen Glaubenssatz aufgestellt. Der heißt, am Anfang war die Materie. Und die sagen nun, die Welt hat sich entwickelt was Urnebel und was es noch so für nebelhafte Theorien gibt, zum Beispiel die Theorie vom Urknall. Also so nach dem Motto, zuerst war nichts und das explodierte dann. Der Entwicklungsgedanke ist richtig, wenn damit gesagt werden soll, die Schöpfung Gottes hat sich in einer Entwicklung vollzogen. Und der Entwicklungsgedanke ist falsch, wenn damit gesagt werden soll, die Schöpfung hat sich in die Welt ohne Gott entwickelt. Also wer das glaubt, der hat sich von dem Irrglauben einwickeln lassen. Ich bin nicht das Produkt irgendeiner seelenlosen Materie. Ich kenne den, der mich und der dich gemacht hat. Nein, in deinen Schöpfer. Und das ist der, zu dem wir dich in diesem Gottesdienst rufen und zu dem ich dich nach Hause führen möchte. Letzte Frage, wie stehst du oder überhaupt die Bibel zur Eiszeit? Also ich habe ja erst gar nicht gewusst, was ich mit der Frage anfangen sollte. Und Peter Maffays Telefonnummer kenne ich nicht. Ich habe also, meine Antwort hat zwei Teile. Ob Sie schon mal eine Eiszeit hatten, ist etwas, wovon ich nichts weiß. Ich weiß, bei 30 Grad im Schatten schmeckt mir nur noch ein Schöller Eis. So, und nun das Ernsthafte, also die Bibel erwähnt eine Eiszeit nie. Außer an einer einzigen Stelle, das ist in Matthäus-Evangelium Kapitel 24, wo Jesus über die Zeit vor dem Weltende spricht. Und da sagt er, es wird eine Zeit kommen, da wird die Liebe in vielen erkalten. Und in dieser Eiszeit leben wir alle schon lange. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Wir, die wir hier sind, wir wollen nicht zu diesen vielen gehören. Sondern wir wollen genau wie diese Kerzen in der Dunkelheit in dieser Welt Lichter sein. Gott sucht in dieser dunklen Welt Menschen, bei denen die Liebe nicht erkaltet, sondern angefacht wird, brennt, etwas tut. Und darum geht es heute in diesem Gottesdienst. So, das waren die Fragen. Und nun habt ihr alle auf eurem Bankjahr nur noch ein anderes Ding da liegen. Da steht drauf Pro Christ 93. Jetzt, mal Studienhalber, wer hat denn bis jetzt davon schon mal was gehört? Kann er mal die Hand heben? Also einige, aber das sind so wenige, also da lohnt sich doch, dass wir mal darüber reden. Werner, ich bitte dich. Komm jetzt mal hier hoch. Sage uns bitte ein paar Worte über dich, wer du überhaupt bist, und lass dein Sprüchlein los. Werner.
Guten Abend zusammen. Ich komme aus Wetzlar, bin verheiratet, habe drei Kinder, meine Frau und die Kinder sind auch da. Wir haben eine wunderbare Aufnahme gefunden bei Gotthas in Schönborn. Kann ich nur empfehlen, da mal zu übernachten und da zu sein. Eine wunderbare Familie. Pro Christ 93. Pro heißt nicht Contra, sondern Pro heißt, wir sind dafür. Wir sind dafür, dass wir über Jesus Christus sprechen. Das wollen wir nicht nur 93 tun, sondern auch heute, auch jetzt und hier. Pro Christ 93, wie kann man das erreichen, dass wir europaweit, dass wir in Deutschland über Christus sprechen? Den Gedanken haben wir uns gemacht und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es nur einen Menschen gibt, der die Öffentlichkeit so ansprechen kann. Das ist Billy Graham aus Amerika. Billy Graham, vielleicht den ein oder anderen bekannt, er ist auf der einen Seite verpönt, weil er mit Bush gebetet hat, als es um den Golfkrieg ging. Billy Graham, er ist bei den anderen verpönt, weil er bei Gorbatschow und Jelzin war und jetzt im nächsten Jahr wieder dort sein wird in der Sowjetunion, um den Menschen das Evangelium dort zu bringen. Aber Billy Graham ist ein Mensch des Gebetes und es geht ihm darum, dass Menschen Christus kennenlernen. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Ihre ganz persönliche Erfahrung mit diesem Jesus Christus machen. Er hat Sie gewollt und ich möchte Sie einladen. Und deswegen bin ich hier im nächsten Jahr, alle, die Sie hier sind, mitzumachen bei der Schulung Christsein leben und weitergeben. Wie packe ich das? Wie lerne ich Jesus Christus persönlich kennen? Wie kann ich ihn weitergeben? Wie kann ich ihn bezeugen in der Schule, am Arbeitsplatz oder wo ich sonst bin, in meiner Nachbarschaft? Christus, er möchte nicht nur ihr Nachbar sein, er möchte ihr ganz persönlicher Heiland werden. Und etwas Wunderbares ist passiert. Heute haben sich schon 27 Länder entschlossen, an dieser Evangelisation, die von Essen ausgestrahlt werden wird, teilzunehmen. Länder von Island bis nach Albanien, bis Portugal und Spanien. Sie müssen sich vorstellen, der Kultusminister aus Albanien hat uns gebeten, die Sendungen auch nach Albanien zu übertragen. Ich wünschte mir für Sie hier in Sachsen, dass es viele Gemeinden gibt, die sagen, wir wollen uns an dieser Evangelisation beteiligen. Wir wollen mitmachen. Und eins dürfen wir dann wissen, wenn wir Jesus sehen werden, wir werden ganz bei ihm sein und viele Menschen mit uns. Ich möchte Sie jetzt einladen, ein kurzes Video zu sehen, das wir in Glasgow in diesem Jahr gedreht haben. Billy Graham war dort gewesen und er hat zu den Menschen in Glasgow und darüber hinaus in 57 andere Orte gleichzeitig hineingesprochen. Wir lassen das jetzt laufen und anschließend darf ich das Wort wieder an Theo Lehmann geben. Ich bedanke mich, dass wir hier sein durften, um Ihnen davon zu berichten.
Herr Billy Graham ist der Mensch auf unserer Erde, der zu den meisten Menschen gesprochen hat. Es hat noch nie ein Mensch so viele Millionen erreicht wie er. Und wer von euch Englisch kann, hat es ja gehört. Er hat gesagt, ich rufe nicht zu mir, zu Billy Graham, sondern zu Jesus Christus. Er hat eine ganz einfache Botschaft. Und das ist wahrscheinlich sein großes Geheimnis, dass er viele Menschen erreichen kann. Und das wollen wir für Europa noch einmal gemeinsam versuchen. Und wenn viele von euch mitmachen könnten, dann wäre es schön, wenn er in Deutschland sein wird, würde er dann mit einem Dolmetscher sprechen, sodass ihr bis dahin nicht unbedingt jedenfalls seinetwegen Englisch lernen müsst. So, das war das Jahr 1993. Liebe Freunde, ich muss heute nochmal über den Lot reden. Ich habe vor 4 Wochen euch erzählt, könnt ihr euch erinnern, der Lot, der war der Neffe von Abraham, hatte sich von denen getrennt, hatte in Sodom um Asyl gebeten und war dort sesshaft geworden. Er hatte geheiratet, sich ein Grundstück gekauft, ein Geschäft eröffnet, Lots, Lottostuben und lebte nun als friedlicher Bürger mit Häuschen und Garten. An den Schweinereien der Sodomiter hat er sich nicht mit beteiligt. Er ist nicht dem sodomitischen Playboy-Club beigetreten. Er hat keine pornografischen Schriften bei Beate Use bestellt. Er wurde nicht Mitglied der Kirche, der Gruppe Homosexuelle und Kirche. Er ist nicht fremdgegangen. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Die Lebensweise der gottlosen Sodomiter, die lehnte er zwar ab, aber er lehnte sich nicht dagegen auf. Der hat nicht direkt mitgemacht, aber er hat eben auch nicht dagegen protestiert. Der hat ganz einfach zu dem Geist von Sodom, zu der Ungerechtigkeit dieser Stadt, geschwiegen. Der Martin Luther King, der hat einmal gesagt, wer ein ungerechtes System untätig hinnimmt, arbeitet mit diesem System zusammen. Also in diesem Sinne waren wir alle mehr oder weniger inoffizielle Mitarbeiter von der Stasi. Denn die meisten von uns haben meistens geschwiegen, weil wir Angst hatten. Und die wenigen, die gegen das ungerechte System des Stasi-Sozialismus protestiert haben oder was gesagt haben, die haben schwer dafür büßen müssen. Auch den Martin Luther King hat damals seine Überzeugung sein Leben gekostet. Und genau davor hatte der Lot Angst. Das wollte ihm nicht passieren. Und deswegen hielt er lieber die Klappe. Nun kommt aber im Leben jedes Menschen irgendwann mal eine Situation, wo man nicht mehr schweigen kann. Und jeder Mensch, der noch einen Rest von Gewissen in sich hat, der steht auf einmal Situationen gegenüber, wo er merkt, hier kann ich nicht länger schweigen. Es ergeben sich Situationen, wo man alle Vorsicht und alle Berechnungen einfach sausen lässt. Alle Taktik. Wo man einfach der Stimme seines Gewissens folgt, ohne nachzudenken, was das für Folgen haben könnte. Wo man das Rechte tut, einfach weil es das Richtige ist. Und so eine Situation, die kam eines Tages für den Lot. Und da zeigt sich, dass dieser Mann die Gebote Gottes noch nicht ganz vergessen hatte. Das kam so. Eines Abends sitzt Lot am Stadttor von Sodom. Er raucht sein Pfeifchen und blinzt in die untergehende Sonne. Und als er so an weiter nichts denkt, da denkt er, an was denke ich denn jetzt eigentlich gerade? Und da stehen plötzlich zwei Männer vor ihm. Fremde. Offenbar Reisende. Er weiß nicht, wer die sind, aber er weiß natürlich sofort, was die brauchen. Die beiden brauchen ein Nachtquartier. Er kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als er selber noch draußen als Fremdling rummarschiert ist. Und er weiß, außerhalb der Stadtmauern übernachten, das ist nicht nur unbequem, es ist auch gefährlich. Für die beiden Fremden ist jetzt also ein Unterschlupf, jetzt bevor die Nacht anbricht, das Wichtigste, was sie brauchen. Und es ist das einfachste Gebot der Menschenliebe, den beiden ein Bett anzubieten. Und ohne sich auch nur eine einzige Sekunde zu besinnen, da sagt der Lot zu den beiden, kommt rein. Ihr könnt bei mir pennen und zu essen kriegt ihr auch. Natürlich musste Lot wissen, dass er damit bei den Bürgern von Sodom aneckt. Eine Einladung an Fremde, das konnten die nur als eine Provokation auffassen. Bei denen war das Wort Gastfreundschaft unbekannt. Für Fremde, für Herumtreiber, für Ausländer, für Asylanten, für Andersdenkende überhaupt, für andere Menschen hatten die nichts übrig. Sollen die doch zu Hause bleiben und wenn die schon unbedingt in unserer Stadt rumrennen müssen, dann sollen die gefälligst selber sehen, wie sie zurechtkommen. Was geht uns das an? So dachten die Bürger von Sodom. Und wenn die irgendeine Fremde was fragte, da sagten die eben auch nichts von ihm, hey, und damit fertig. Das kennen wir ja aus unseren Städten auch, wie bei uns die Ausländer kaltschnäuzig abgefertigt werden. Aber Ausländer sind nun mal Menschen und oft Menschen in Not, jedenfalls sind es Menschen, die unsere Sprache nicht oder eben nur mangelhaft beherrschen. Hat zum Beispiel mal ein Ausländer gesagt, dass sein Verhältnis zur deutschen Sprache so ist, wie das Verhältnis zu seiner Frau. Er hat gesagt, ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. Jedenfalls sind Ausländer ganz besonders darauf angewiesen, dass wir ihnen mit bisschen Verständnis und Hilfsbereitschaft entgegenkommen. Und wenn uns ein Ausländer in gebrochenem Deutsch irgendwas fragt, dann ist das doch das primitivste Gebot der Menschlichkeit, dass wir jedenfalls versuchen, ihm zu helfen. Und ich finde, wir sollten gar nicht erst warten, bis einer an uns rantritt, sondern wir sollten von uns aus mal die Augen aufsperren, um zu sehen, wo uns einer braucht. Man sieht doch oft Menschen auf der Straße, zum Beispiel eben auch Ausländer, denen man an der Nasenspitze ansieht, die suchen irgendwas. Und die wissen nicht Bescheid. Da kann man doch mal von selber hingehen, seine Hilfe anbieten und vielleicht drei Ecken mitgehen bis zum Kaufhof. Da wollen sie ja meistens hin. Aber nein, die Einstellung vieler Bürger ist, was wollen die hier? Sollen die gefälligst zu Hause bleiben? Und wenn sie schon in unserer Stadt rumrennen, dann sollen die selber sehen, wie sie zurechtkommen. Was geht uns das an? Ja, Lot kann sich an diese ruppige Art einfach nicht gewöhnen. Der macht den Fremdenhass der Sodomiter nicht mit. Die Folge ist, er zieht sich jetzt selber den Hass der Sodomiter zu. Er beugt sich der Diktatur der öffentlichen Meinung nicht, sondern er macht mit den Ausländern gemeinsame Sache. Kommt rein, ihr seid für heute meine Gäste. Als das rauskommt, kommt es zu einem ungeheuren Skandal, schlimmer noch als in Hoyerswerda. Wer da in Sodom Beine hatte, ein wenig Grips unter der Platte, der rottete sich randalierend zusammen. Randale war angesagt. Pogromstimmung lag in der Luft. Heute Nacht ist Ausländerklatschen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, wie sie uns von der Bibel berichtet wird, da brüllt eine Volksmenge Ausländer raus. Aber bevor ich euch die Sache hier weiter erzähle, erstes Buch Mose, Kapitel 19, da muss ich euch ja nun erstmal sagen, wer die beiden Unbekannten sind. Ich habe die schon in der letzten Predigt erwähnt. Es handelt sich um die Boten, die Gott geschickt hatte, um den Untergang von Sodom anzukündigen und den Lot zu retten. Solche Boten Gottes, die werden in der Bibel, auch hier in unserem Bibeltext, als Engel bezeichnet. Also, wenn ihr Engel hört, da denkt ihr natürlich nur an Mädchen in Nachthemden, Flügel und so. Diese Charmweise, besonders jetzt in dieser Zeit, das deutsche Gemüt bevölkern. Gebt dazu, dass ihr zu Hause auf eurem Fernseher auch so eine Engelbrigade aufgestellt habt, so ein Ei und Glied, und die deutsche Ordnung verlangt. Unsere Vorstellung von Engeln, die ist geprägt durch Darstellung aus der Kunst. Wo so kleine Nackedeis mit kurzen Hemden und nacktem Popo auf Wolkenbänken rumhängen und Flöte spielen. Apropos Popo, ein Ausländer, der wusste nicht, dass im Deutschen das CH manchmal hart und manchmal weich gesprochen wird. Also bei zärtlich wird es weich gesprochen und bei pochen wird es eben ausgesprochen, hart ausgesprochen. Er denkt also, es wird immer weich ausgesprochen. Und eines Tages besucht er seine Freundin, klopft an der Türe und als sie nicht gleich antwortet, da ruft er, hörst du mein zärtliches Pochen? Hart und weich. Das haben nicht nur die Ausländer verwechselt. Das haben auch die meisten Künstler verwechselt. Engel sein ist ein harter Job. Hat nichts zu tun mit den weichlichen Fettärschen, die viele unserer Altäre umkriechen. Mich erinnert das immer wie Würmer, die auf der Käseschachtel rumkriechen. Und viele Darstellungen von erwachsenen Engeln, so mit Brigitte Bardot Oberweite und Tina Turner hintern, das ist doch weiter nichts als Kirchenporno. Aber nie im Leben sind das Engel, wie sie die Bibel beschreibt. In der Bibel sind Engel erstens mal keine Püppchen, sondern Persönlichkeiten. Und zweitens keine Frauen, sondern Männer. Also, das kann ich euch nicht ersparen, aber es ist so. Ihr könnt trotzdem, im Krippenspiel wird bis zum Ende der Menschheit immer noch der Engel eine Frau sein, aber es ist unbiblisch. Hier in unserer Geschichte, da werden die beiden Engel ausdrücklich als Männer bezeichnet und ja auch demzufolge von dem Lot mit liebe Herren angeredet. Und auch sonst, wo wir in der Bibel Namen von Engeln erfahren, da sind die männlich. Michael, Gabriel, das war der Maria die Botschaft gebracht hat, dass das Jesuskind geboren ist. Jedenfalls können Engel so aussehen wie jeder andere Mensch auch. Und Gott kann jeden Menschen als Engel, als seinen Boten benutzen, um anderen Menschen eine Botschaft auszurichten. Ich selber bin in diesem Sinne von Gott in meinem Leben schon mehrmals als Engel benutzt worden und solchen Engeln begegnet. Zum Beispiel bin ich mal vor ein paar Jahren mit meiner Frau abends aus der Stadt raus nach Hause gefahren. Und unten an der Schlossteich-Tankstelle, da stand mitten auf der Kreuzung ein Auto. Ich sah am Schild, R, waren Rumänen. Man merkte, die standen da, die Ampel ging an, die fuhren nicht weiter, die fanden sich offensichtlich nicht zurecht. Also, wir angehalten, ich raus, gefragt, ob ich helfen kann. Ich konnte mich nicht verständigen, kann kein Rumänisch, die konnten kein Deutsch. Das Einzige, was ich verstand, die wollten raus zur Autobahn. Und da habe ich denen die Zeichensprache klar gemacht. Ich war vorne weg und du fährst hinterher, ich bring euch raus. Also ich vorne weggefahren und kurz vor der Autobahnauffahrt angehalten. Und jetzt wollte ich denen anhand der Karte erklären, welche Auffahrt sie nehmen müssen. Es war wieder keine Verständigung möglich. Und in diesem Moment taucht aus Nacht und Dunkelheit, es war abends nach um 10, das war schon seltsam genug, dass von einer draußen rumfuhr, ein Radfahrer auf. Und das war außerdem noch so ein Radsportler, wisst ihr, so eher mit solchen ulkigen engen Hosen und so einer Schirmmütze. Das war ja nur um die Zeit noch seltsamer. Und das nächste Seltsame war, dass der anhält und sagt, kann ich helfen? Und ich sage, nee, es sei denn, du kannst Rumänisch. Da hängt er seinen Kopf in das Fenster rein, fängt am Rumänisch auf die Leute einzureden, erklärt denen den Weg und verschwindet in der Nacht und Dunkelheit. Und solche Dinge habe ich auf den Straßen von Chemnitz erlebt, da könnte ich euch noch viele solche Engelgeschichten erzählen. Ich wollte damit nur sagen, Gott kann jeden Menschen als seinen Engel, als seinen Boten benutzen. Ohne dass der selber weiß, dass er ein Bote Gottes ist. Und ohne dass der andere weiß, dass es mit einem Engel zu tun hat. In der Bibel, im Hebräerbrief, da steht, vergesst nicht, gastfrei zu sein, denn dadurch haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. So ging's dem Lot. Der hatte keine Ahnung, wer die beiden Unbekannten waren. Für ihn waren es einfach zwei Menschen in Not, denen er ein Bett anbot. Und dieser einfache Akt der Menschlichkeit, der erregt nun den Hass seiner Mitbewohner. Lot war in seiner Bindung seines Gewissens an Gott der einzige in der ganzen Stadt, der frei war gegenüber dem Terror der öffentlichen Meinung. Der einzige, der Ausländerhass nicht mitmachte. Er hat es als einziger gewagt, in einer unmenschlichen Gesellschaft sich menschlich zu benehmen. Und hat damit die ganze Barbarei der Sodomiter bloßgestellt. Er weicht von der offiziellen Linie ab und wird jetzt selber zum Volksfeind gestempelt. Denn alles, was Beine hat, Junge und Alte, die Bevölkerung aus Sodom und der ganzen Umgegend, die marschiert jetzt vor seinem Haus auf und brüllt: Ausländer, raus! Erstes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 5. Raus mit den Männern, steht hier. Solchen randalierenden und von demagogischen Parolen aufgehetzten Menschen kann der Einzelne weder mit vernünftigen Argumenten noch mit irgendeinem Appell zur Sachlichkeit begegnen. Der Lot, der gibt sich einen Moment der Illusion hin, er könnte mit diesen Menschen verhandeln. Der tritt vors Haus und sagt: Ach, liebe Brüder, treibt's doch nicht so übel. Jetzt hat sich's ausgebrüdert. Wir haben erkannt, der Lot ist nicht einer von uns. Dass er eben doch nicht zu ihnen gehört. Er war ja kein Einheimischer, kein Eingeborener, sondern selber ein Zugewanderter. Und genau das werfen sie ihm hier vor und sagen: Mensch, hau ab, du bist der einzige Ausländer bei uns hier und du willst uns sagen, wo es lang geht. Wir machen dich noch mehr fertig wie die anderen. Eines Tages wird der Mitläufer von den Stiefeln, die er so eifrig geleckt hat, zurückgestoßen. Barbaren vertragen keine Kritik. Sie wollen nur Beifall. Aber Brecht, der hat in einer Ballade mal geschrieben: Noch zu dem Schmutz eurer schmutzigen Welt gehört, ich weiß es, meine Billigung. Wer nicht mitmacht, wird fertig gemacht. Also stürzen die sich auf den Lot, wollen dem einen Kragen. Und in diesem kritischen Moment, da packen die beiden Engel den Lot am Genick, ziehen ihn zurück und verrammeln von innen die Tür. Während draußen der Pöbel versucht, die Türe aufzubrechen. Und jetzt steht hier in der Bibel was ganz Merkwürdiges, das muss ich euch vorlesen. Da schlugen sie, also die Engel, da schlugen sie die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden. Also das handelt sich hier um eine ernste, lebensgefährliche Situation. Aber ich muss sagen, Leute, manchmal ist unser Gott ein richtiger Witzbold. Also wenn ich mir das plastisch vorstelle, wie die Massen im wahrsten Sinne des Wortes blind vor Wut an der Hausmauer lang tapsen, sich hinschubsen, nach der Klinke krapschen, ohne die zu finden. Also ich finde das einfach köstlich. Es steht im Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen. Das hat der Lot erlebt. Weil er Engel in seinem Haus hatte, konnten die Feinde nicht an ihn ran. Auch das habe ich schon erlebt. Zum Beispiel hier, in diesem Jugendgottesdienst. Als wir angefangen haben vor 20 Jahren oben in der Schlosskirche, da ging das noch ein bisschen anders zu als hier. Da war eine Stunde vorher alles besetzt und wer dann kam, musste stehen. Da kamen Tausende, die Hälfte musste stehen, die Gänge waren voll gestoppt, da konnte keiner mehr umfliegen. Es war unwahrscheinlich enge im Schiff, aber wir waren glücklich. Und genau das hat einige Leute gestört. Die störte das und deswegen wollten die uns stören. Und einmal, da haben die, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, die haben sich also einen ganz besonderen Gag einfallen lassen. Da hat nämlich jemand, als wir drin waren in der Schlosskirche, die Türen zugeschlossen. Das hat drin keiner gemerkt. Ich habe das selber erst nach dem Gottesdienst erfahren. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was passiert wäre für eine Katastrophe, wenn die Tausende rausgewollt hätten und dann die Türen zugewesen wären. Ich sage wären, aber die waren es nicht. Das kam so. Wir haben das Schlusslied gesungen. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran, war das damals. Und während wir das Schlusslied singen, kommt irgendeiner zu mir und sagt, wir haben Lust, noch ein Lied zu singen, können wir noch eins machen. Und ganz gegen meine Gewohnheit, ich ändere sonst an dem Gottesdienstablauf nichts, wie ich mir vorgenommen habe. Gegen meine Gewohnheit habe ich damals gesagt, okay, wenn ihr singen wollt, ne, singt. Dann haben wir noch ein Lied gesungen. Dann war das Lied Mein Gott lebt. Inzwischen wollten aber nun die Ersten abrücken, weil der Gottesdienst ein bisschen länger dauerte, so wie heute. Und dadurch wurde entdeckt, dass die Türen zu waren. Und jetzt hatten wir, weil das Lied gesungen wurde, noch Zeit, die Schüttel zu besorgen. Und es konnte aufgeschlossen in eine Katastrophe verhindert werden. Ich weiß nicht, wer die Idee gehabt hat, damals noch ein Lied zu singen. Ist ja auch Schnuppe. Ich bin jedenfalls der Meinung, derjenige, dem Gott in seine Rübe die Idee gegeben hat, mich zu fragen, ob wir noch ein Lied singen wollen, den hat Gott als seinen Boten, als seinen Engel benutzt. Der war für uns alle der rettende Engel. Und ihr könnt sicher sein, an der Türe dieser Lutherkirche, da stehen auch die Engel Gottes und verhindern, dass den Kindern Gottes Böses getan wird. Es ist wahr, was die Bibel sagt, was ich aus dem Psalm vorgelesen habe. Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und hilft ihnen. Und es war für mich kein Zufall, dass wir damals ausgerechnet dieses Lied gesungen haben, Mein Gott lebt. Nebenbei bemerkt, ist es für mich auch kein Zufall, dass Andi und Frank vorhin solche Lieder gesungen haben. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Die wissen nicht, was ich predige und ich weiß nicht, was die singen. Aber Jesus setzt die Thematik dieses Gottesdienstes schon selber zusammen. Und dass die heute Lieder zum Ausländerthema mitgebracht haben, das haben wir uns nicht abgesprochen. Es gibt in unserem Leben, vielleicht gar nicht hier in solchen Gottesdiensten, irgendwelche Zufälle, sondern es gibt nur die Regie Gottes. Und manchmal erkennen wir sie. Und es war für mich kein Zufall, dass wir damals das Lied gesungen haben, Mein Gott lebt. Wenn ich euch hier in diesem Gottesdienst von Gott erzähle, wie der den Lot durch seine Engel geschützt hat, dann wärme ich hier nicht alte Beduinenmärchen auf, sondern ich erzähle euch das deswegen, damit ihr begreift, dass dieser Gott von damals heute noch genauso lebt und handelt wie damals vor 4000 Jahren. Und dann möchte ich zum Schluss noch was sagen. Vor 2000 Jahren, da kamen auch zwei Menschen, Maria und Josef, in eine fremde Stadt nach Bethlehem. Und niemand in dieser Stadt war bereit, den beiden ein Nachtquartier zu geben. Und ihr wisst es, sie mussten in einen Stall unterkrauchen und dort hat die Maria ein Kind bekommen, das sie Jesus nannte. Ein Kind, von dem die Engel gesagt haben, das ist der Sohn Gottes, der Herr. Und heute, wieder 2000 Jahre später, da geht die Frage an dich, bist du bereit, Jesus, den Sohn Gottes, als den Herrn deines Lebens in dein Leben aufzunehmen? Es war schon immer unpopulär, die Boten Gottes aufzunehmen. Für Not war es die Rettung. Und wenn du Jesus aufnimmst, dann ist der die Rettung für dich. Amen. Ich habe noch nie Bewusstsein in meinem Leben eine solche große Menge von Engeln gesehen. Es ist ein herrlicher Anblick, kann ich euch sagen. Geht jetzt hin als die Boten Gottes. Und damit er das packt, damit ihr anderen Menschen Boten von Gottes Liebe sein könnt, da geht mit Gottes Segen. Und segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Friede sei mit euch.